Sie schreiben ja, dass früher oder später eine Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg sein wird, Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Wie könnte der Weg dahin aussehen?
Da habe ich meine Meinung ja geändert. Ich war immer, auch wenn ich da viele mitleidige Briefe mehr bekommen habe, eigentlich immer geglaubt, dass die Einstaatenlösung mit einer föderalen Struktur die klügere Variante wäre. Schon alleine, weil Gaza und Westbank ja geografisch getrennt sind, weil wir die Siedlungen haben. Wir haben da 270.000 jüdische Siedler im besetzten Gebiet. Ich war dabei, als die jüdischen Siedler ein paar Tausend aus Gaza evakuiert wurden. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich war da, ja, das war ein anderer Hintergrund. Das lässt sich unmöglich vergleichen. Und auch die Politik dahinter ist nicht zu vergleichen. Wir haben hier so viele Probleme zu lösen bei einer Zwei-Staaten-Lösung. Aus heutiger Sicht habe ich aber das Gefühl, diese beiden Gruppen schauen sich nicht mehr an, im eigentlichsten Sinn des Wortes. Eine Mauer wurde gezogen, auch zur Terrorabwehr. Wenn man in Israel mit Juden, mit Arabern, Palästinensern spricht, man spürt richtig, das ist wie eine Ehe.
Sie schreiben ja auch, dass beide Seiten eigentlich so gut wie nichts über die Gräueltaten der anderen Seite an Medien konsumieren, richtig?
Einer von 10 Palästinenser, Palästinenserinnen haben überhaupt, mit Stand April muss man jetzt dazu sagen, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, Videos gesehen von den Hamas-Angriffen. Ganz ein geringer Prozentsatz der israelischen Medienberichterstattung beschäftigt sich mit Gaza. Auch die Frage, Haniyeh, der politische Führer der Hamas, ist ja mit einem wahrscheinlich mutmaßlichen israelischen Plot in Teheran getötet worden im Juli. Ich frage mich, wäre es nicht klüger gewesen, ihn vor Gericht zu stellen? Nicht bloß, um einfach Rechtsstaatlichkeit beizubehalten, keine außergerichtlichen Tötungen vorzunehmen, sondern in einem solchen Prozess die Gräueltaten der Hamas einmal zu zeigen, dass eigentlich keiner mehr die Chance hat, das nicht zu sehen. Vice versa wäre nicht jede Form der Gerichtsverhandlung, auch die Verhandlung der israelischen Kriegsführung, ganz wichtig, dass sozusagen hier wieder eine Wahrnehmung passiert, auch was den Nasrallah betrifft. Auch die Hezbollah-Gräueltaten, die hätten wirklich aufgerollt von A bis Z gehört. Diese Chance vertut man. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Lösung, aber gleichzeitig, es ist so ein Kreislauf, der sich schwer unterbrechen lässt. Die jüdisch-israelische Bevölkerung, auch interessanterweise die palästinensisch-israelische Bevölkerung, da gibt es gar nicht so viele große Unterschiede. Da gibt es auch die Angst, dass dieser neue palästinensische Staat, da gibt es dann Wahlen und dann wird die Hamas gewählt und dann ist die Bedrohung gigantisch groß. Und gleichzeitig sind sich alle mehr oder weniger einig darin, dass den Extremisten in der gesamten Region, wir haben jetzt erst über den Iran auch gesprochen, wie sich der legitimiert gegen Israel, für die Palästinenser. Wenn es dann plötzlich einen palästinensischen Staat gibt, na, dann hätten die alle irgendwie ihre Agenda verloren, was gut wäre. Also nur der Staat kann eigentlich den Extremismus langfristig unterbinden, aber dieser Staat könnte von den Extremisten kontrolliert werden. Ich denke, da kann die internationale Gemeinschaft mit ein bisschen visionären Konzepten aufwarten. Da kann man Maßnahmen setzen, Pufferzonen schaffen. Hier braucht es einfach ein klares Commitment, wie man auf Englisch sagt, also eine klare Entschlossenheit vielleicht, hier wirklich aktiv zu werden. Dennis Ross, einer der routiniertesten US-Diplomaten in Nahost, hat im Juli in einem Artikel das Konzept der Mondlandung benutzt. Es braucht eine diplomatische Anstrengung in der Größenordnung einer Mondlandung, und das ist so irgendwie so positiv besetzt. Und er und viele andere argumentieren damit, die Lage ist so dramatisch jetzt geworden, dass dieses Schrecken auch natürlich Kraft entfalten kann, diese Entschlossenheit vielleicht stärken kann, dass man da hinfindet, dass man einen palästinensischen Staat, ein echtes Palästina schaffen kann, mit all den Problemen, die damit verbunden sind, aber mit einfach einer ganz großen internationalen Unterstützung.
Jetzt muss man ja dazu sagen, dass so ein Staat oder zwei solche Staaten dann ja doch auch immer noch von den Menschen, die dort leben, geprägt sind. Und sie machen auch die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Dementsprechend stelle ich mir ja immer die Frage, können die Menschen in dieser Region, die auf beiden Seiten so viele Traumata und so schreckliche Dinge erlebt haben, überhaupt in Frieden zusammenleben?
Ach, es ist so viel mehr möglich, als man sich vorstellen kann. Gell? Wenn die Frage nach dem Warum beantwortet werden kann, dann findet man auch ein Wie. wenn ich Frankl zitieren darf, ein Psychiater, der ja das Konzentrationslager überlebt hat. Und dessen Gedanken ja auch von sehr viel positiver Energie immer wieder geprägt waren. Was mir auffällt ist, gerade als ich mit den Angehörigen der Geiseln gesprochen habe, da ist so viel Entschlossenheit da und auch Mut, eine Zwei-Staaten-Lösung für eine Trennung, für ein Ende des Konfliktes. In vielen Grabreden von den Opfern gab es ja sehr viele Friedensaktivisten. Da haben die Kinder, die Eheleute, Eltern davon gesprochen, dass sie möchten, sich wünschen, dass dieser Tod irgendwann einmal auch zu einem Frieden führt. Also das sind gerade Menschen, die besonders traumatisiert sein könnten, zeigen sich sehr resilient. Auf palästinensischer Seite habe ich mit einigen der jungen Generation gesprochen, die sagen, Moment, wir möchten jetzt einfach mal unser Leben leben und für unsere Zukunft da sein. Wie lange die Traumata von Konflikten nachwirken, das sehen wir hier in Österreich. Vor 2 Tagen in der Ausbildung eine lange Selbsterfahrungsrunde ist draufgekommen, dass ein Familienkonflikt einfach immer noch zurückzuführen ist zur Zeit des Holocausts. Also wir sind, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie lange sowas nachwirkt. Aber was mich auch sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, gerade in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten gibt es sehr, sehr viel Expertise zum Thema Traumabewältigung, Traumaarbeit. Und das könnte unter Umständen der erste Konflikt sein, wo psychische Gesundheit in der Stabilisierungsphase eine ganz große Rolle wird spielen. Freilich, das sind ein bisschen Visionen, die ich da jetzt entwickle. Aber ich denke mir, wenn man da nicht ein wenig Hoffnung auch sieht, erkennen kann, dann braucht man sich eh nicht damit beschäftigen. Ich glaube, auf palästinensischer Seite, dass dieses ehrliche Versprechen eines eigenen Staates sehr viele konstruktive Kräfte mobilisieren wird. Auch eben dieses Warum mobilisieren, wo man dann vielleicht aus einer potenziell traumatisierenden Erfahrung kein lebenslanges intergenerationales Trauma vielleicht entwickeln kann. Vielleicht gibt es Entschlossenheit, das zu brechen. Auf jüdisch-israelischer Seite denke ich mir, das wissen wir aus der Traumaarbeit, das Erste, was es braucht, ist das Gefühl der Sicherheit. Israels Bevölkerung braucht das Gefühl, sicher zu sein. Und ich denke, dann sind sehr viele große Entwicklungen möglich.